Das ist dann die Anhörung. Dann bitte erstmal Ruhe bewahren. Das ist so bequem. Du musst dafür, ich sag's mal so deutlich, wie es ist, Viola, du musst dafür weder aufstehen noch dir eine Hose anziehen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Deine Show, deine Regeln mit Beschwerdespecial. Es gibt Dinge, die man nicht ändern kann, und es gibt Themen, bei denen man tatsächlich selbst aktiv mitgestalten kann. Und zwar jeder von euch da draußen, der Anwalt oder Anwältin ist. Gibt so, man kann nicht alle Regeln ganz alleine selbst bestimmen, aber viele davon kann man zumindest mitbestimmen. Und zwar für den eigenen Beruf. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Und ich weiß, mein heutiger Gast auch. Und Viola kennt ihr schon. Sie ist die Sozialrechtlerin, die hier am Mikro schon mal ausgepackt hat. Und zwar über Vorurteile, über Missstände und Wahrheiten im Sozialrecht. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes für alle, die die Episode verpasst haben. Viola Hisserich brennt aber nicht nur für das Sozialrecht, sondern auch für das anwaltliche Berufsrecht. Und deswegen mischt sie im Prinzip überall mit, wo man mitmischen kann, ganz gleich, ob in der Satzungsversammlung oder im Kammervorstand. Liebe Viola, ich freue mich riesig, dass wir mal wieder zusammen schnacken.
Ja, Steffi, ich freue mich ebenso. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich glaube, wir haben viel zu besprechen heute.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben in unserer letzten Episode so ganz am Rand ja schon mal so ein bisschen dein ehrenamtliches Engagement gestreift. Und ich dachte, wir machen heute nochmal so eine Art, ja, keine Ahnung, berufsrechtliches Action-Special. Und ich möchte das gerne noch so ein bisschen vertiefen, weil ich immer noch so das Gefühl habe, durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, dass viele gar nicht wissen, was man eigentlich alles bewegen kann, wenn man ein bisschen Zeit investiert und eben aktiv mitgestalten, statt nur zuzugucken. Und deswegen dachte ich, vielleicht sprechen wir ein bisschen über die Satzungsversammlung, was da so geht, was berufsrechtlich da vielleicht am Horizont kommt, und dann auch mal wirklich in eine Beschwerdeabteilung gucken, in den Kammervorstand gucken. Weil ganz ehrlich, bevor ich bei einer Kammer gearbeitet habe, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was passiert da eigentlich so im Vorstand. Und dann gehen wir vielleicht einfach mal, ist ja Open Book quasi, also wir erklären einfach mal so ein bisschen, was passiert, wenn man denn mal eine Beschwerde kassiert. Lass uns doch mal einsteigen mit der Satzungsversammlung. Da bist du ja schon eine ganze Weile dabei. Wir hatten das letzte Mal schon grob erklärt, Parlament der Anwaltschaft, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wie ist das aufgebaut? Da gibt es ja verschiedene Ausschüsse, und was genau beschließt ihr so?
Genau, das ist tatsächlich was ein bisschen ein Schattendasein viele Jahre geführt hat. Es scheint ein bisschen besser zu werden dadurch, dass diejenigen, die mittlerweile in der Satzungsversammlung sind, da auch ganz offen, ganz locker mit umgehen und durchaus das auch mal in die Kollegenschaft reintragen. Nichtsdestotrotz ist Satzungsversammlung jetzt sicherlich nicht so das Erste, worüber man nachdenkt, wenn man in die Anwaltschaft geht. Aber es ist ganz schön wichtig, weil es unser tägliches Leben betrifft, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Nicht umsonst, auch da werden wir gleich, glaube ich, nochmal zu kommen, hat man eine Aufgabe durch die Satzungsversammlung, bevor man sich zulässt beziehungsweise auch im ersten Jahr der Zulassung, dass man sich nämlich mal mit Berufsrecht beschäftigt haben muss, nicht soll, sondern muss, was durchaus auch dann, das ist das Zweite, wo wir vielleicht nachher noch zu kommen, gerügt werden kann, wenn man es denn nicht tut. Deswegen, Satzungsversammlung ist was, was unser aller Leben bestimmt. Und wie du schon eben gesagt hast, wir können selber mitmachen. Großartige Geschichte, finde ich ganz toll, dass es eben nichts ist, was man, oder nicht in Gänze was ist, was man vom Gesetzgeber sozusagen übergestülpt bekommt, sondern dass es schon was ist, wo wir was konkretisieren. Satzungsversammlung, Parlament der Anwaltschaft, hast du gesagt, ist tatsächlich so. Was macht die Satzungsversammlung eigentlich? Ausgehen kann man von der RAU, das ist das Bundesgesetz, was die wesentlichen Rahmenbedingungen regelt, die Zulassung, das Kammerwesen, die Anwaltsgerichtsbarkeit beispielsweise ist auch dort geregelt, und eben auch die Satzungsversammlung, die es nicht immer gab. Und da hat es mal tatsächlich einen Schnitt gegeben. Wir hatten früher das sogenannte Standesrecht. Und man hat sich dann irgendwann überlegt, ist das denn überhaupt grundrechtskonform? Ist das tatsächlich was, was wir mit der Berufsfreiheit vereinbaren können? Und es hat dann ein Verfahren gegeben, die bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann in 1987 einen kombinierten Beschluss erlassen. Das ist der sogenannte Bastille-Beschluss gewesen am 14. Juli. Deswegen heißt der Bastille-Beschluss, weil das eben der Jahrestag war des Sturms auf die Bastille. Und das ist eigentlich so eine Zäsur gewesen, wo man gesagt hat, das Ganze muss mal reformiert werden. Das hat, man muss alte Zöpfe abschneiden. Man muss sich irgendwie da mal ganz neu reindenken. Und das war letztlich, wenn man so will, die Geburtsstunde eigentlich der Satzungsversammlung, die es dann aber allerdings noch ein paar Jahre nicht gab, sondern die Satzungsversammlung gibt es erst seit 1994 tatsächlich. Das ist noch gar nicht lange. Vergleichsweise, also es gibt genügend Kolleginnen und Kollegen, die weit länger tätig sind als 1994, die also auch noch alte Zeiten kennen. Aber 1994 ist eben die Satzungsversammlung aufgrund dieser Bastille-Beschlüsse dann ins Leben gerufen worden. Die Satzungsversammlung darf Folgendes machen. Die darf dieses Bundesgesetz, die BRAU, konkretisieren. Da gibt es extra Norm in der BRAU zu. Das ist 59a. Über 59a BRAU haben wir die Möglichkeit, unser komplettes Berufsleben, sage ich jetzt mal so, was die Regeln angeht, selbst zu konkretisieren. Angefangen von Werbung, von kollegialer Zusammenarbeit, über wie geht man miteinander um, muss ich ein EB abgeben. Alle möglichen Dinge, die dann in der BORA geregelt sind. Und die BORA ist eben das, worum sich die Satzungsversammlung kümmert, wo eben jeder mitmachen kann. Es ist tatsächlich so, die Satzungsversammlung ist ein Gremium aus der Anwaltschaft. Ja, Wahlen finden alle 4 Jahre statt in den einzelnen Kammerbezirken. Jeder Kammerbezirk entsendet Kolleginnen und Kollegen nach Berlin in die Satzungsversammlung. Das ist dann abhängig von der Kammergröße. Beispielsweise es gibt ja eine Rechtsanwaltskammer auch beim Bundesgerichtshof. Da gibt es eben einen Kollegen, das ist der Kollege Tossin, der dann eben auch in der Satzungsversammlung ist. Die größeren Kammern, Düsseldorf, München, Köln, entsenden natürlich mehr Kolleginnen und Kollegen. Aber das wird ganz konkret von sämtlichen wahlberechtigten Kolleginnen und Kollegen bestimmt. Jeder hat die Möglichkeit zu wählen und zu sagen, ich entsende den und den aus meinem Umfeld, aus meinem lokalen Umfeld in die Satzungsversammlung. Und das sind dann insgesamt gut 80, ich meine 89, ich habe mal vorhin gezählt, ich habe auch aufgeschrieben. Also es ist so knapp 90, sagen wir mal, zwischen 80 und 90 Mitgliedern der Satzungsversammlung, die gewählt sind, das muss man sagen. Die Satzungsversammlung hat auch geborene Mitglieder. Das sind die Kammerpräsidentinnen und Kammerpräsidenten. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die beides sind tatsächlich. Ellen Neugebauer beispielsweise ist ein gewähltes Mitglied. Und auch Anne Riedmüller aus München ist auch ein gewähltes Mitglied, die auch in den entsprechenden Ausschüssen ganz aktiv mitarbeiten, auch als Kammerpräsidentinnen, ne, die da tatsächlich nicht nur, ich hätte fast gesagt, sitzen und sich das mal anhören, um zu gucken, was ergibt sich denn für die lokale Anwaltschaft raus, sondern die gestalten aktiv auch tatsächlich mit. Auch andere Kammerpräsidenten, beispielsweise Jan Kramer aus Oldenburg, wenn ich es richtig gesehen habe, ne, nicht gewählt, aber geborenes Mitglied als Kammerpräsident, der wirklich unglaublich aktiv auch dabei ist, der einen Unterausschuss geleitet hat, vor kurzem einen sehr wichtigen Ausschuss 1. Wobei wir bei den Ausschüssen sind, ne, die Satzungsversammlung findet 2-mal im Jahr als Plenum statt in aller Regel, wo dann eben alle diese Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland zusammenkommen in Berlin und bestimmte Themen diskutieren und auch Beschlüsse fassen, zum Beispiel Änderungen der BORA dann eben auch. Aber das Ganze muss vorbereitet werden. Ne? Und wer bereitet das vor? Das ist ja genau wie in der Politik auch. Da gibt es dann entsprechende Ausschüsse für. 8 Ausschüsse haben wir tatsächlich. Ausschuss 8 ist so ein bisschen so ein Kind, was aus der letzten Satzungsversammlungsperiode hervorgegangen ist. Kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber das sind zum Beispiel so Ausschüsse wie Ausschuss 1, der kümmert sich um Fachanwaltschaften. Sehr, sehr beschäftigt zurzeit. Es werden alle Fachanwaltschaften einer Revision unterzogen. Muss man was ändern? Wenn ja, was? An den theoretischen Grundlagen, an den praktischen Voraussetzungen. Und da beispielsweise, weil wir eben darüber sprachen, Jan Kramer hat eben einen Unterausschuss wiederum dieses Ausschusses geleitet. War eine sehr angenehme, sehr produktive Zusammenarbeit. Aber das Ganze wird dann von den Unterausschüssen wieder in die Ausschüsse gegeben. Die diskutieren das für sich, beschließen vielleicht schon mal bestimmte Dinge, die sie dann im Plenum vorstellen. Es wird ein Bericht verfasst, was ist denn so im letzten halben Jahr passiert, worüber lohnt es sich nachzudenken, wo besteht Änderungsbedarf und dann wird das ins Plenum gegeben. Ne? Das ist, kann auch durchaus mal sein, dass ein Ausschuss da eben zum anderen Ergebnis gekommen ist, als hinterher im Plenum dann auch abgestimmt oder beschlossen wird, aber das ist das Zeichen für die Demokratie, dass dann eben im Plenum abgestimmt wird, hinterher über das, was die Ausschüsse vorbereitet haben.
Ne? Das ist also zum Beispiel bei der Fachanwaltschaft Opferrecht.
Ja.
Da genau. Hatten wir ja einen Vorschlag aus dem betreffenden Ausschuss, diese Fachanwaltschaft einzuführen. ist nicht durchgekommen. Also von daher sieht man ja, es ist wirklich ein demokratischer Prozess und am Ende entscheidet eben entscheiden die Mitglieder. Aber weil wir jetzt gerade schon hatten, Fachanwalt, Opferrechte, was waren denn aus deiner Perspektive so die wichtigsten Themen, die zuletzt beschlossen wurden?
Ja, also es gibt durch die ganze gesamte Bandbreite eigentlich Themen, die diskutiert worden sind. Ich kann mal mit was ganz Praktischem anfangen. Das war zu Zeiten, als ich noch nicht Mitglied der Satzungsversammlung war, sondern eine Periode davor. Da wurde beispielsweise die Robenpflicht diskutiert, ja, die wir ja auch, die wir geregelt haben, auch in der Bora. Und es ist auch darüber diskutiert worden. Es blieb dann alles beim Alten, aber es ist zumindest mal in der Diskussion gewesen. Wir hatten in der letzten Legislatur das Thema Gendern der Bora und der FAO. Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, wie man sich vorstellen kann. Auch da, die Satzungsversammlung bildet letztlich die Anwaltschaft und damit auch die Gesellschaft ab. Ne? Man darf sich das nicht so vorstellen, da sitzen jetzt 90 Leute, die alle einer Meinung sind. Keineswegs, da wird
gar
sehr
nicht.
Lebhaft.
Diskussionen sind auch immer total mega spannend.
Genau, das stimmt. Ne? Also es ist sehr lebhaft, sehr heftig, natürlich bei diesem Thema auch. Es ist dann so gewesen, dass die Bora und die FAO gegendert wurden. Ich war auch in diesem Ausschuss tatsächlich mit drin. Das war eine ganz spannende, interessante Arbeit, muss man sagen, wo man auch vielleicht selbst mal seine eigene Position auch durchaus überdacht hat. Ne? Also ich habe dem erst etwas abwartend gegenüber gestanden, gebe ich ehrlich zu, auch wegen Lesbarkeit und so weiter und so fort. Wenn man sich damit sehr auseinandersetzt und wirklich sich mal anguckt, was gibt's denn da eigentlich auch zum Beispiel für Forschung zu, ne? Was macht Sprache mit einem, dann ist das schon eine ganz spannende Geschichte und letztlich ist es dazu gekommen. Es ist jetzt auch gegendert und die Brau erstaunlicherweise nicht, beziehungsweise da sind wir dann eben wieder nicht mehr für zuständig. Ne? Das wäre dann der Gesetzgeber, der da sich drum kümmern müsste. Das war so ein Projekt, was sicherlich Aufmerksamkeit erregt hat. In der jetzigen Periode der Satzungsversammlung waren es auf jeden Fall schon einmal Änderungen, auch in Fachanwaltschaften, die auch kontrovers bei der Kollegenschaft angekommen sind, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also man fällt uns auch nicht für alles, was wir da machen, um den Hals. Muss man ganz klar sagen. Einige haben es sehr positiv aufgenommen, andere auch nicht. Wir haben ja beispielsweise das Arbeitsrecht ein bisschen geöffnet. Da bin ich auch ehrlich gesagt sehr stolz darauf, dass es auch auf meine Initiative hin passiert ist, weil ich Betroffene war. Also ich habe von dieser Regelung nicht profitiert, sondern ich war dann vorher tatsächlich doch Fachanwältin für Arbeitsrecht. Aber ich habe um die Probleme gewusst. Und es ist sehr viel auch in gleicher Weise, wie ich das empfunden habe, an mich herangetragen worden. Dass wir beispielsweise ein bisschen die Bedeutung, nein, das haben wir nicht zurückgefahren, die Bedeutung des kollektiven Arbeitsrechts, aber es war vorher eine zwingende Voraussetzung und das ist in bestimmten Bereichen, gerade ländlichen Bereichen,
das ist ja gar nicht.
Kannst du machen, was du willst. Ne? Du kannst wirklich jeden Tag Arbeitsrecht von oben bis unten machen, auch wirklich sehr gut, wenn kein Betriebsrat da ist, wenn keine Tarifverträge anwendbar sind. Jetzt einfach sehr, sehr schwer und das hatten verschiedene Leute an mich herangetragen und da bin ich froh, dass ich da einfach da ganz praktisch sagen konnte in diesem Ausschuss, ich bin ein lebendes Beispiel dafür, wie es tatsächlich ist, wie es vielen Kolleginnen und Kollegen gegangen ist. Das hat auch natürlich Gegenwind gegeben. Es hat gerade aus den Kreisen derjenigen, die es schon waren, auch Kritik gegeben, die gesagt haben, muss man das denn machen? Ich glaube nicht, dass da irgendeinem jetzt ein Schaden durch entstanden ist. Wo es auch durchaus Kritik gegeben hat, war im Bereich des Strafrechts. Auch da hat man das Ganze etwas erleichtert. Ich habe bisher noch keine belastbare Rückmeldung, wie sich das tatsächlich auf die Zulassungsanträge oder beziehungsweise Zulassungsanträge sind es nicht, aber die Anträge auf die Führung dieser Berufsbezeichnung ausgewirkt hat. Das wäre sicherlich mal spannend. Ist vielleicht auch jetzt noch nicht lange genug, dass man sich da ein Bild machen kann. Was auch kontrovers aufgenommen wurde, weil wir auch darüber sprechen, wie ist unsere Berufswelt, wie haben Frauen Zugang zur Anwaltschaft? Nachweiszeitraum, ganz genau. Den Nachweiszeitraum haben wir verlängert. Ist auch sehr kontrovers. Erstmal im Ausschuss diskutiert worden und dann auch durchaus im Plenum auch, weil man einfach gesagt hat, wir möchten es auch denjenigen ermöglichen, für die Teilzeit eben nicht bedeutet 42 Stunden arbeiten die Woche. Ja, es gibt ja ältere Kolleginnen und Kollegen, die quasi im Büro wohnen, wenn man so will. Und für die sind 42 Stunden dann schon halbtags. Nein, das ist nicht für jeden halbtags oder Teilzeitarbeit. Und da sind aber sehr viel positive Rückmeldungen auch von den betroffenen Kolleginnen und auch Kollegen gekommen, die gesagt haben, Mensch, ich habe so viel Care-Arbeit, ich kann nur eine bestimmte Zeit für meinen Beruf erübrigen, was damit einhergeht, auch weniger Fälle beispielsweise zu bearbeiten. aber die jetzt auch die Möglichkeit haben, das zu machen. Und die sind mit Sicherheit nicht schlechter qualifiziert, weil es natürlich nicht nur an den praktischen Erfahrungen hängt. Wir haben auch theoretische Voraussetzungen, das darf man nicht vergessen. Da ist vieles vielleicht auch auf die praktische Erfahrung verlagert worden. Also ist das ja nicht, ne? Also man muss da ja erstmal hinkommen. Es nützt gar nichts, wenn ich ganz viele praktische Fälle habe, mich da aber theoretisch überhaupt nicht drum kümmere. Also das geht schon ineinander über. Und das war was, was in der jetzigen Legislaturperiode in Ausschuss 1 diskutiert worden ist. Ja, was dann tatsächlich zu Änderungen geführt hat, das ist so beschlossen worden, ist auch mittlerweile in Kraft, ne? Das ist dann auch tatsächlich so, auch die Satzungsversammlung macht natürlich nichts im luftleeren Raum. Das muss man sich auch überlegen. Wir können nicht einfach irgendwas beschließen. Ist schon so, dass das Bundesjustizministerium da das gewichtigste Wort sozusagen mitzusprechen hat, dass die Sachen, wenn sie denn beschlossen werden durch die Satzungsversammlung, zur Prüfung bekommt und sich das anguckt. Also es wird nicht aus dem luftleeren Raum gemacht, ne? Also wir haben das in der BRAO geregelt, dass beispielsweise die BORA-Regelung der Verhältnismäßigkeit unterliegen. Ja, da findet eine Prüfung statt, auch an europarechtlichen Normen. Das muss tatsächlich entsprechend ausgestaltet sein, dass das im europarechtlichen Vergleich standhält. Und da ist es schon wichtig, und das guckt sich das Bundesjustizministerium dann sehr genau an. Und wir müssen das auch, wenn wir Änderungen vorhaben, entsprechend begründen seitens der Satzungsversammlung. Wir können nicht einfach irgendwas machen. Man muss da schon sich sehr genau mit auseinandersetzen, ob diese Regelungen, die wir vorhaben oder die wir ändern wollen, geeignet, erforderlich und angemessen sind. Das kennt jeder von uns. Und das ist so ein bisschen das Gefüge, was die meisten vielleicht dann nicht auf dem Schirm haben. Das kann man auch verstehen, weil das wirklich Abläufe sind, die dann wirklich hinter den Kulissen ablaufen. Aber man muss es einfach wissen.
Alle, die sich dafür interessieren, sind bei uns auf der Homepage, ich verlinke das mal, die Unterseite Satzungsversammlung. Da ist jeweils auch immer die Tagesordnung veröffentlicht. Und man kann auch die Beschlüsse nachgucken, kann also immer sehen, was wurde denn tatsächlich beschlossen. Das heißt, das waren jetzt so große Punkte. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist denn als nächstes so vielleicht an Themen dran? Das ist ja vielleicht immer ganz spannend. Da gibt es ja einige Punkte, ne? Wo man sagt,
es gibt genug. Ja, es gibt genug, ne? Also anknüpfend, Fachanwaltschaften sind ja noch lange nicht durch, ne? Da geht's noch weiter. Wir haben weiterhin auf der Tagesordnung den Fachanwalt für Opferrechte. Einfach dadurch, dass wir alle wahrnehmen, dass sich da vieles auch tut, was die Gesetzesänderung angeht, ne? Wir hatten damals drüber gesprochen in einem anderen Podcast über das SGB 14. Man nimmt eine steigende Zahl von Gewalttaten einfach zur Kenntnis. Es ist erforderlich, dass ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin da ist für die Rechtssuchende, in welcher Form auch immer. Das lasse ich mal offen, ne? Ob das jetzt eine Fachanwältin für Opferrecht sein muss oder ob das auch eine Fachanwältin für Straf- und Familienrecht machen kann. Das sind aber Dinge, die diskutieren wir. Die werden auch mit Sicherheit im Plenum hochkontrovers diskutiert werden, wenn es denn zum Plenum nochmal kommt. Im Moment ist es im Ausschuss 1. Legal Tech ist sicherlich was ein ganz, ganz großes Thema ist, künstliche Intelligenz. Es ist wirklich sehr im Fluss. Ich glaube, es gibt kaum eine Kollegin, kaum einen Kollegen, der sich nicht schon zumindest die Frage gestellt hat, kann ich das in meiner Kanzlei einsetzen? Wenn ja, in welchem Umfang kann ich das einsetzen? Und das ist natürlich auch immer verknüpft mit der Frage der Verschwiegenheit. Wenn ich Dinge hochlade in eine Blackbox von KI, von der ich nicht weiß, was sie mit Mandantendaten unter Umständen macht, das muss nicht immer unbedingt der Name sein. Ich weiß es jetzt eben aus dem Sozialrecht, wie viele Befundberichte ich bekomme. So, und wenn ich einen Befundbericht habe, mit explizit persönlichen Gesundheitsstörungen. Kein Mensch hat dieselben Gesundheitsstörungen wie derjenige, der neben ihm sitzt. Also allein anhand von Gesundheitsstörungen könnte ich einen Menschen identifizieren, ohne den Namen zu haben. Alles das sind Fragen, die man sich natürlich stellen muss, die auch ich mir gestellt habe. Natürlich kann ich einfach einen Befundbericht holen oder ein medizinisches Sachverständigengutachten in einem sozialgerichtlichen Verfahren, was von Amts wegen eingeholt wurde, wo ich dann die Frage stelle, ist das in sich konsistent? Kann ein Gericht ein Urteil darauf stützen, wenn es Widersprüche gibt? Wo sind die? Wo kann ich die als Anwältin für meine Mandantschaft angreifen? Das sind natürlich Dinge, die man sich fragen muss. Und da muss man sich auch fragen, die Verschwiegenheitspflichten, denen wir unterliegen, reichen die aus, um so eine Anwendung und Nutzung von KI sicher darzustellen? Ist die Verschwiegenheitspflicht gewährleistet, ja oder nein? Müssen wir da irgendwie die BORA ändern, ja oder nein? Ich persönlich meine nein, haben sehr belastbare Regeln zur Verschwiegenheit. Aber das ist meine Meinung. Es gibt durchaus auch andere Meinungen, die sagen, okay, Wir sehen, dass da ein ganz großes neues Feld aufgemacht wird. Wir müssen da vielleicht doch mal dran an die Regelung. Hängt auch ein bisschen dynamisch davon ab, wie geht denn die Kollegenschaft damit um? Die Satzungsversammlung ist eben kein Gremium, was im luftleeren Raum zweimal sich in Berlin trifft und dann wieder nach Hause fährt. Ne? Wir sehen alle, was passiert denn um uns rum so? Wie gehen Kolleginnen und Kollegen damit um? Mit KI verantwortungsvoll, dann ist es sicherlich nicht unbedingt erforderlich, da was zu regeln. Aber wenn man feststellt, da sind vielleicht Auswüchse, die kein Mensch möchte und die dann auch dem Mandantenschutz zuwiderlaufen, kann das natürlich dazu führen, dass irgendwann dann vielleicht doch mal die Überlegung da ist, muss man da was regeln. Aber das sind Dinge, wo wir uns sehr intensiv mit auseinandersetzen, wo wir als Ausschuss 7, das ist der Legal Tech Ausschuss und auch Ausschuss 6, die beiden Ausschüsse sind sehr eng aneinander thematisch, wo wir uns auch Expertenrat einholen. Das ist nicht das, wo wir sagen, wir sitzen da jetzt in diesen Ausschüssen und wissen alle, worum es geht. Nee, das ist was, was ja letztlich was Außerjuristisches auf jeden Fall auch ist, technisch teilweise. Und wo wir einfach Experten einladen, Expertinnen, die dann zugeschaltet werden oder auch im persönlichen Gespräch uns das mal erläutern. Wie geht denn das überhaupt? Wie ist jeder Einzelne davon in seiner Kanzlei betroffen? Auch das, wir bilden ja die Anwaltschaft insgesamt ab. Ja, Großkanzleien, Syndikusanwälte, kleine Kanzleien, mittlere Kanzleien. Die Anforderungen sind ja für alle auch unterschiedlich. Ne? Jeder bringt da seine Expertise ein. Der Vorsitzende des Ausschuss 7, Dr. Hermesmeyer beispielsweise, ist in einer Großkanzlei. Der hat einen ganz anderen Zugang zu solchen KI-Modellen, die man verwenden kann, als beispielsweise ich jetzt mit meiner Zweier-Sozietät. Das kommt da alles zusammen und das ist ein Projekt, was sicherlich im Moment ganz, ganz groß im Vordergrund steht. Kleine Projekte gibt es immer auf jeden Fall, das ist auch völlig klar. Das sind so Dinge, über die wir uns unterhalten für die Zukunft.
Aber das ist ja auch das Wertvolle, dass das so bunt durchmischt ist und eben alle Positionen, jede Kanzleigröße, alle Einheiten, alles irgendwie vertreten ist. Mein persönlicher Tipp ist ja, dass früher oder später das Thema Kanzleipflicht aufplöppen wird. Liebe Grüße an den BGH.
So, das Thema ist schon aufgeploppt. Das ging viel schneller. Also das ist zum Beispiel was, wo ich auch sagen kann, da hat Ausschuss 2, das ist unter der Leitung von Professor Dr. Diller, unglaublich schnell reagiert. Also das Urteil war draußen und es ist natürlich an verschiedenen Stellen den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gekommen und es wurde sofort in der nächsten Sitzung auch auf die Tagesordnung genommen. Auch da muss man sich immer fragen, sind wir dazu berufen, ist die Satzungsversammlung dazu berufen, über die Bora eine Konkretisierung der Kanzleipflicht vorzunehmen? Dass diese Frage muss man sich schon mal zunächst stellen. Wir haben die, denke ich, für uns positiv bejaht. Wir werden uns weiter damit beschäftigen. Das Urteil ist ja jetzt in einer Verfassungsbeschwerde. Es liegt ja jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Aber das ist auf jeden Fall was, wo man dann auch sehr genau hingucken muss. Auch da sind die Meinungen unterschiedlich. Ja, ich habe, als ich das Urteil gelesen habe, gedacht, das ist selbstverständlich, dass da erstmal ein Aufschrei kommt und dass jeder auch überlegt, wie ist denn die tatsächliche Lebenswirklichkeit. Das Urteil ist auch von den Ausschussmitgliedern des Unterausschusses 2 durchaus unterschiedlich wahrgenommen worden. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir uns da weiter mit beschäftigen, dass jeder seine Expertise auch einbringt. Aus meiner Sicht wird es vor allen Dingen Syndikusanwälte betreffen, die nebenbei auch noch Rechtsanwalt sind. Das ist gar keine kleine Gruppe, ne? Also ich habe mal in eure Statistik geguckt, die ihr ja auch immer veröffentlicht. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind da tatsächlich 20.000 Kolleginnen und Kollegen von betroffen. Wenn ich die letzte Statistik richtig gesehen habe, die beide Zulassungen haben. Das ist also ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen. Und natürlich, wenn man das Urteil liest, es wird Bezug genommen auf die Situation 1958 und 59. Das ist ja was, mich ein bisschen...
Räume zum Aktenlagern und so? Oder was meinst du?
Was denn bitte?
Räume zum Aktenlagern?
Ja, genau, sozusagen. Und das sind Dinge, damit muss man sich auseinandersetzen. Das tut die Satzungsversammlung auf jeden Fall. Ja, das ist auch was.
Das hatte ich jetzt noch nicht nicht permanent mitverfolge, was bei euch so passiert.
Nee, das ist klar.
Aber das war ja mit Ansage, dachte ich. Das wird aufploppen. Ja. So schnell finde ich immer richtig gut. Und ich finde, das ist das plakativste Beispiel, das mir im Moment einfällt, warum es eine gute Idee ist, da mitzumachen. Weil es eben nicht irgendwas Hypothetisches, was niemanden betrifft, und ich würde sogar noch weitergehen. Meines Erachtens betrifft es eben nicht nur Syndikusanwältinnen und Anwälte, sondern just alle, und ich würde meinen auch viele Kolleginnen und Kollegen,
unbedingt,
die inzwischen eben bundesweit tätig sind und bei denen es auch an der Tagesordnung ist, sich digital mit dem Mandanten auszutauschen. Und ich könnte mir vorstellen, gerade im Familienrecht ist da ein großer, großer Bedarf. Wenn du Alleinerziehende hast, die auch noch berufstätig sind, die sind ja dankbar, wenn sie nicht auch noch zum Anwalt fahren müssen. So, das heißt, die Lebenswirklichkeit ist inzwischen eine ganz andere. Ich glaube schon ganz, also muss ich dann schon überlegen, welche Regeln sind relevant, welche müssen wir behalten. Aber mich hat es jetzt nicht so abgeholt, das Urteil. Also mich persönlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bin sehr gespannt, ob das wird.
Genau, also es, was du auch ansprichst, ne, es ist ja auch, mir fehlt bei diesem Urteil ein bisschen die Sicht der Verbraucher, was du angesprochen hast, ne? Die alleinerziehende Mutter, die nicht Zeit hat, jetzt auch noch irgendwo rumzulaufen. Und das ist zum Beispiel was, was ich in meiner täglichen Praxis sehe, dass ganz viele Mandantinnen und Mandanten gar nicht mehr kommen wollen. Die haben verstanden, das ist ein Anwalt und kein Arzt. Das muss ich persönlich, auch da vielleicht noch nicht mehr unbedingt mehr, aber es ist tatsächlich eine persönliche Untersuchung ja manchmal erforderlich, aber das ist beim Anwalt nicht der Fall, bei der Anwältin. Und ganz viele unserer Mandantinnen und Mandanten möchten das gar nicht mehr persönlich kommen. Ja, wir haben wirklich, wie du schon sagst, wir haben bundesweit Mandantinnen und Mandanten von der polnischen Grenze, das ist tatsächlich so, bis nach Aachen über München, und den Leuten ist das ehrlich gesagt auch egal, wo das Telefon ist, mit dem ich mit denen jetzt spreche oder auch in der Videokonferenz. Ne? Deswegen, das ist tatsächlich auch eine Lebenswirklichkeit, auch in ganz klassischen Kanzleien. Wir haben eine ganz klassische Kanzlei vor Ort. Wir haben zwei Besprechungsräume, wo jeder hinkommen kann und wo man tatsächlich auch sich treffen kann. Allerdings sehe ich, dass der Endverbraucher, die Mandantin, der Mandant, das zunehmend weniger nachfragt. Und dann das Ganze aber als Verpflichtung in extremer Form zu statuieren, bis hin zu einer möglichen Anwesenheitspflicht, um da zu sein, wenn jemand vor der Tür steht. Das ist auch unter anderen Aspekten gar nicht mehr das, was wir so leisten können und wollen. Ich höre zunehmend von Kolleginnen, die als Frauen in der Kanzlei sind, die sagen, nee, wir lassen hier auch nicht mehr ohne Not jemand rein, weil uns das einfach schlicht und ergreifend zu gefährlich ist. In heutiger Zeit, wenn man das nicht mehr weiß. Also kann ich bestätigen, ich bin auch mal persönlich angegriffen worden. Gott sei Dank war ich da nicht alleine in der Kanzlei. Aber das sind auch so Gründe, warum man von diesem Bild etwas weg muss, meiner Meinung nach. Da kommt jemand, der steht unangemeldet vor der Tür und der muss dann sofort bedient werden. Ich glaube auch, wir haben alle keine Langeweile. Das heißt, wenn wir in der Kanzlei sitzen, arbeiten wir auch und wir haben auch andere Termine. Das heißt, dieses Bild des Mandanten, der Mandantin, die kommt und sofort drankommt, und dann
Rechtsanwalt gibt's doch sowieso. Also so. Mal.
Tatsächlich gibt es das auch noch. Aber das Ende vom Lied ist immer, dass man sagt, bitte vereinbaren Sie einen Termin. Und wir brauchen bestimmte Dinge sowieso dann vielleicht auch vorher. Ja. Also diese genau was du sagst, ne? Laufkundschaft, dieses Bild in einer Anwaltskanzlei, dürfte tatsächlich Geschichte sein. Das muss man.
Und ich weiß, dass immer ein Argument ist, dass man sagt, ja, ihr könnt euch ja digital mit den Mandanten treffen. Das entbindet aber nicht von der Pflicht, diese Kanzleiräume zu haben. Und ich denke halt immer auch so, weil das so mein Thema ist, weißt du, Nachwuchs. Und wir jammern auf der einen Seite drüber, so wenig gehen das Risiko ein, doch sich selbstständig zu machen. Ja, und dann guck dir mal, entschuldige, in München oder Berlin den Markt an, den Mietmarkt an. Und dann denke ich halt, wenn jemand sowieso ein Rechtsgebiet hat, wo sich das anbietet, viel digital online zu arbeiten, würde man vielleicht ja auch die Gründung ein bisschen erleichtern und den Nachwuchs eher in den Beruf ziehen. Das wäre jetzt so mein Punkt, aber.
Absolut. Absolut kann ich nur unterstützen. Ist genau das richtige Argument dafür, ja.
Ja, dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Ich warte mit Spannung. Ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass das viele Kollegen und Kolleginnen anders sehen. Ich glaube, es ist auch so vielleicht so eine persönliche Frage, wie man gern arbeitet und welche Art von Mandanten du hast. Es gibt bestimmt noch ganz viele Mandanten, die wollen das gerne. Aber das sind dann vielleicht, also es ist ja auch nicht verboten, dann eine Kanzlei.
So, genau.
So, und dann denke ich, es wäre ganz schön, den Beruf so flexibel zu machen, dass er möglichst viele Menschen in diesen Beruf zieht.
Ja, und das Angebot auch, ne, auch das Angebot einfach zu erweitern, ne, wer nicht unbedingt in so eine Kanzlei gehen möchte. Auch das meine ich ganz genau, wie du sagst, es wird niemals irgendwem verboten sein, eine physische Kanzlei irgendwo zu unterhalten. Und es wird auch immer Kolleginnen und Kollegen geben, die das tun. Allerdings würde ich dann auch mal sagen, auf dem Land, dann ist es vielleicht besser, jemand, der auf dem Land wohnt, dass der irgendwo digital eine Kanzlei erreichen kann, als irgendwann keine mehr. Denn den Rückgang sehen wir ja auf dem Land. Das ist das, was du sagst. Wir müssen zusehen, dass unser Beruf nicht ausstirbt in der Form, wie er jetzt ist. Das heißt, können wir nur über junge Kolleginnen und Kollegen, die möglichst viele flexible Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und da sollten wir die Hürden dann nicht künstlich hochhalten, die vielleicht vor 50, 60 Jahren noch die richtigen waren. Das ist ja auch nicht so, dass man die Anwaltschaft seinerzeit gängeln wollte. Es war einfach eine andere Lebenswirklichkeit, ne? Das muss man auch vielleicht so sehen.
Absolut. So, und falls jetzt der ein oder andere, der zuhört oder die ein oder andere sagt, verzweifle ich genau mein Thema, da will ich dann mitentscheiden, möglichst bald, kann sich ja noch eine Weile ziehen. Wie bist du überhaupt zur Satzungsversammlung gekommen? Was schwierig da gewählt zu werden? Was musstest du an Voraussetzungen mitbringen? Wie hat's geklappt?
Ja, wie hat's geklappt? Also Satzungsversammlung, das hatte ich schon mal an anderer Stelle erzählt, war bei mir eigentlich auf Initiative aus der Kollegenschaft. Das war eigentlich ganz anders vorgesehen, sollte den Weg in die Anwaltsgerichtsbarkeit eigentlich beschreiten und da war auch schon ziemlich viel in die Wege geleitet. Und dann ging es aber darum, 2019 standen Wahlen zur Satzungsversammlung wieder an. Es gab bestimmte Themen, die in der Kollegenschaft einfach auch Aufreger waren, kann man sagen, damals und wo mir gesagt wurde, Mensch, willst du es nicht machen, kannst du es nicht machen? Und ich habe sehr spontan damals Ja gesagt, weil ich gerne überall mich auch einbringe. Das musste ich aber erstmal hinterher gucken, was ist denn das überhaupt? Ich wusste, dass es die Satzungsversammlung gab. Ich wusste auch überschlägig, sie macht aber nicht im Detail und musste mich dann tatsächlich auch erstmal informieren, wie ist denn das? Gewählt zu werden ist durchaus auch eine Frage derjenigen, die einen dann wählen, denn die dann auch eine Auswahl haben. Soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall in der letzten Legislatur oder die Wahlen zu dieser, die letzte Wahl, da gab es in Hamm beispielsweise mehr Kandidaten als Plätze. Das heißt, diejenigen, die gewählt haben, hatten eine echte Auswahl und konnten sich da auch informieren, wer steht denn wofür. Das war da auf jeden Fall so, dass man ja Wahlkampf auch ein bisschen machen musste oder in Form dessen, dass man eben auch kommuniziert hat, wofür stehe ich denn da eigentlich? Was sind denn so meine Pläne? Was würde ich gerne umsetzen für die Kollegenschaft? Voraussetzungen.
Ja, auch ein, zwei kleine Kammerbezirke. Da hat sich keiner.
Mecklenburg-Vorpommern hat zurzeit leider keine Kolleginnen und keinen Kollegen, aber wir sind guter Hoffnung, dass es im nächsten Jahr, also in 2027, dann die nächsten Wahlen sein. Hoffe ich schwer, dass wir da eine Kollegin zu gewinnen können, da auch dabei zu sein. Das wäre sehr schön.
Jetzt Chance, ne?
Bitte?
Ja, jetzt die Chance.
Jetzt ist die Chance. Und du sagst gerade Voraussetzungen. Was sind die Voraussetzungen? Ja, zugelassen muss man schon sein. Und man muss tatsächlich 5 Jahre tätig sein. Was aber auch in der Diskussion ist, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, weil ich das im Hinterkopf hatte und das ist ein sehr empfehlenswerter Artikel von dem Kollegen Dr. Islam aus Hamburg, der auch in der Satzungsversammlung ist, ein sehr junger Kollege, der das mal in Frage gestellt hat und gesagt hat, wie kann das denn eigentlich sein, dass man 5 Jahre zugelassen sein muss, bevor man da mitmachen darf. Das ist ja eigentlich schade, man nimmt den ganz jungen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, auch ihre Sichtweise einzubringen. Sehr interessanter Artikel, kann ich nur sehr empfehlen, ist im Anwaltsblatt.
Ich habe sofort auch an ihn gedacht.
Entschieden, ja. Ne? Genau, also kannst du vielleicht auch in den Shownotes mal verlinken, den Artikel. Das hat gute Argumente dafür, warum man davon vielleicht mal abrücken sollte. Es scheint keine wirkliche Begründung im Gesetz zu geben, warum das so ist. Man hat sich einfach an die Regelungen der RAU angeschlossen, wo das ja auch so ist für den Kammervorstand. Und tatsächlich scheint es auch in anderen Satzungsversammlungen anderer Berufe diese Taskgrenze oder diese Zulassungsgrenze nicht zu geben. Ja, also das hat er ganz gut aufbereitet und deswegen im Moment ist es noch so, dass man 5 Jahre zugelassen sein muss. Aber das muss ja nicht immer so bleiben.
Finde ich spannend. Also 5 Jahre finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen lang. Mhm. Ich weiß nicht, warum diese Regelung so. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man natürlich sagt, naja, es geht darum, die Regeln für den Beruf mitzubestimmen. Und vielleicht ist es keine schlechte Idee, diesen Beruf schon mal ausgeübt zu haben. Jetzt hast du ja auch eine berufsrechtliche Fortbildungspflicht. Hast du ja eben schon angesprochen. Ich bin ganz ehrlich, als ich aus dem Ref kam mit dem zweiten Examen, also ich hätte mich da selber nicht qualifiziert gefühlt, um da mitzuentscheiden. Aber vielleicht wäre es ja meine Idee, zumindest das abzusenken. Also damit du eben auch die frischen Perspektiven hast. Und vielleicht ist es jetzt so durch die Fortbildungspflicht, vielleicht ist ja da dann schon genug Basiswissen vorhanden. Ich glaube, würde ich mich in die Lage versetzen, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, ich glaube, ich hätte mich noch nicht für qualifiziert gefühlt. Gerade in den Beruf einsteigen und dann schon sagen, ja, aber das ist total absurd, ich hier mit Nachweiszeiten für Fachanwalt, weil da wäre der Fachanwalt für mich auch, weißt du, was ich meine?
Also, verstehe ich schon. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn man aus dem Studium kommt, wenn man aus dem Referendariat kommt, klar, dann hat man naturgemäß diese Erfahrung nicht, aber man hat Wissen. Man hat Wissen, das steht jetzt vielleicht nicht im Vordergrund. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich in die Satzungsversammlung gegangen bin, war Berufsrecht sicherlich nicht meine Kernkompetenz, ganz klar nicht. Ja, das hat sich aber dann sehr schnell geändert, denn wenn man da drin ist, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich auf Ausschusssitzungen vorbereitet, was man auch tun sollte, dann ist es fast unausweichlich, dass man tiefer in die Materie einsteigt. Man hat dann ja auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in der Satzungsversammlung, die einen auch an der Hand nehmen. Ne? Also ich muss ganz klar sagen, für mich so die absolute Königin des Ehrenamts in der Richtung ist Marion Meixner aus Hamm, eine Kollegin aus Bochum, die da schon von Anfang an, ich glaube, die war ab dem ersten Tag der Satzungsversammlung dabei. Und das ist wirklich in den Ausschüssen, auch dieser Altersunterschied ist durchaus bereichernd. Ja, diejenigen, die lange dabei sind, dass sie sagen können, wie hat sich denn eine Form überhaupt entwickelt? War die immer so? Warum haben wir beispielsweise die Kommunikation per E-Mail geregelt? Ja, das ist jetzt auch eine Frage der Verschwiegenheit. Die ist in Paragraph 2 Absatz 4 BORA jetzt über die Sozialadäquanz ein wenig entschärft. Also zumindest was Berufsrecht angeht, Datenschutzrecht leider nicht, aber Berufsrecht schon. Das sind so Dinge, wo es unglaublich hilfreich ist, wenn da Kolleginnen und Kollegen sind, die lange dabei sind und dadurch lernen auch sehr junge, ich bin jetzt nicht mehr jung, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht sehr lange dabei sind, können da unglaublich viel lernen und kommen da auch sehr schnell rein. Es ist ja keine Raketenwissenschaft, Berufsrecht ist ja was, womit wir letztlich, auch wenn auch unbewusst, alle tagtäglich umgehen.
Klar.
Und deswegen halte ich es für durchaus machbar, dass auch junge, ganz junge Kolleginnen und Kollegen sich da einfach ganz schnell einarbeiten können. Das ist
Hast mich überzeugt. Hast einen Punkt, finde ich. Würde ich nicht, dass ich es zu entscheiden hätte, aber ich würde mitgehen. Und da fiel mir gerade ein, ich habe ein ganz spannendes Interview gelesen, das betraf die freie Wirtschaft. Und da sagen die Head of HR und Recruitment, die bilden nur noch Teams, die aus den verschiedensten, unterschiedlichsten Generationen bestehen, weil sie sagt, das sind die effektivsten, das sind die besten. Guter Punkt. Das war jetzt ganz viel zur Satzungsversammlung. Jetzt will ich natürlich noch über die Vorstandsarbeit sprechen. Wenn man so ein bisschen auf LinkedIn verfolgt hat, ist ja gerade Saison, sozusagen. Also es ist ja ein Coverbezirk nach dem anderen. Ich habe immer geteilt, die Aufrufe kannst ja online inzwischen, also es ist ja gar keine Hürde mehr, kannst ja online wählen. Und liebe Grüße nochmal an Dominik Baumüller, Nürnberg, Beer Lawyer, da moderiere ich immer die Veranstaltung. Da ist es gerade durch, der ist wiedergewählt und das fiel mir so auf, ich habe so viele Aufrufe geteilt in letzter Zeit, das heißt, wir haben Wahlsaison. Und jetzt ist es natürlich zu spät, um sich aufstellen zu lassen, ist gerade alles durch. Aber nach der Wahl ist vor der Wahl und deswegen finde ich es ganz gut, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was man eigentlich im Kammervorstand macht. So ein bisschen hatten wir es schon angerissen, aber noch nicht so richtig in der Tiefe. Und du hast da ja auch verschiedene Aufgaben. Vielleicht magst du da mal so Vorstand allgemein erklären und dann finde ich wirklich, wir haben es versprochen, gucken wir ein bisschen in die Beschwerdeabteilung und erklären mal so ein bisschen, was da Sache ist.
Ja, tatsächlich. Also Kammer, das ist mir ein Herzensthema, ein großes Anliegen inzwischen geworden, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil es einfach was ist, was auch im Fluss ist. Ne? Also es ist viele Jahre so wahrgenommen worden, Kammer ist so weit entfernt. Das sind so die grauen Eminenzen, die irgendwo sitzen und man hatte da irgendwie gar nicht so den richtigen Kontakt dazu. Das hat sich doch sehr geändert, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und vielen Kolleginnen und Kollegen sei Dank, die da so ein bisschen mal diese Blackbox auch geöffnet haben. Ganz herzliche Grüße an den Hammerkammerpräsidenten Hans-Ulrich Otto, der das immer gemacht hat, ne, wenn wir Seminar bei ihm hatten. Es gab immer ein Intro, was ist denn überhaupt gerade in der Kammer so los, was passiert da? Dadurch bin ich eigentlich auch so ein bisschen in diese Richtung gekommen, weil einfach auch mal klar war, was machen die denn da überhaupt? Es ist gar nicht so weit weg von uns allen, wie der ein oder andere mal so denkt. Kammerarbeit ist tatsächlich viel mehr als die jährliche Beitragserhöhung, wenn sie denn kommt. Manchmal kommt sie auch nicht. Das ist eigentlich die Stelle, wo die meisten die Kammer dann irgendwie dann doch wahrnehmen, wenn der Kammerbeitrag neu festgesetzt wird. Die Kammer ist natürlich eine Aufsichtsbehörde. Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, steht so in der BRAO auch drin. Was nicht heißt, dass sie im luftleeren Raum irgendwas macht. Sie selber hat auch eine Aufsichtsbehörde über sich, nämlich die Landesjustizverwaltung. Beispielsweise unser Präsident ist wiederum dem Justizminister des Landes NRW berichtspflichtig. Ne? Also der muss genau Rechenschaft darüber ablegen, was wir denn da machen. Kammerarbeit ist, was du eben schon ansprachst, ist Aufsicht, Berufsaufsicht mit Beschwerdeabteilung. Nicht nur darüber allerdings, wir haben Geldwäscheaufsicht, die durch das Geldwäschegesetz den Kammern übertragen ist. Wo manchmal so der Eindruck entsteht, die Kammer möchte da einfach Einblick in irgendwelche Interna oder die möchte vielleicht jemand ärgern. Natürlich nicht, kann ich dazu nur sagen. Das ist einfach eine uns gesetzlich zugewiesene Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen, die sehr ernsthaft wahrgenommen wird, für die es beispielsweise in Hamm eine sehr große Abteilung gibt, eine vergleichsweise große Abteilung, was natürlich auch Kosten verursacht, ist klar, die sich dann irgendwann im Mitgliedsbeitrag widerspiegeln müssen. Das sind alles so Dinge, was auch sehr intensiv durch die Kammern Gott sei Dank betrieben wird, muss ich sagen, ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergewinnung von Renus und Refas. Ne? Wir haben also wirklich eine Ausbildungsabteilung, die sehr intensiv in Kontakt steht mit den einzelnen Berufsschulen der Bezirke. Wo wird überhaupt noch ausgebildet, an welchen Berufsschulen? Wie kann man das aktiv fördern? Da gab es eine sehr erfolgreiche Kampagne beispielsweise der Kammer Oldenburg, die da ganz, ganz groß an den Markt gegangen ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Es wird beobachtet, wie wird denn der Beruf der Reno auch beispielsweise seitens der Bundesagentur dargestellt. Ne? Das ist im Moment so eine Sache, die ist jetzt nicht so ganz so glücklich zurzeit, weil der Eindruck dort entstehen könnte, dass es vielleicht kein Beruf mit Zukunft ist, mitnichten.
Lass da gar nicht einsteigen, so flippig aus. Davor war es so schlecht und die ist jetzt noch schlimmer geworden.
Oh, ja, das habe ich noch nicht mitbekommen, aber tatsächlich ist das ein Thema, woran auch die Kammern arbeiten. Ja, wo ganz, ganz klar das in den Vorständen diskutiert wird und wo man auch hingeht, den Kontakt sucht, um das einfach wieder mal in die richtige Richtung zu bringen. Auch da, natürlich hat nicht jede Kanzlei mehr Mitarbeiter. Das ist auch einfach so. Das ist auch eine Frage der Flexibilität, aber gebraucht werden sie dennoch händeringend, sehr dringend. Ja. Und das ist was, wo die Kammern ganz, ganz viel Power reinstecken, um da den Kontakt zu suchen, um Nachwuchs zu gewinnen. Auch das, was es nämlich sehr, sehr deutlich war, was in unseren Vorstandssitzungen auch immer wieder berichtet wird. Ne? Wir haben die zuständige Mitarbeiterin der Ausbildungsabteilung immer regelmäßig dabei, die dann berichtet.
Anne-Marie habe ich jetzt auch.
Anne-Marie Funke. Genau. Richtig.
Und wenn wir schon dabei sind, liebe Grüße an Lena Geldwäsche, kann ich auch mal verlinken, die hat es ja auch schon erklärt. Und an Oss natürlich sowieso von Herzen.
Das immer, genau. Und das sind so die Sachen, die auf jeden Fall von den Kammern wahrgenommen werden. Zulassungswesen, dann Fachanwaltschaften, natürlich die Bezeichnungen werden durch die Kammern natürlich verliehen, die Berechtigungen dazu. Das ist eine intensive Prüfung vorher durch die FAO-Ausschüsse. Das ist jetzt nichts, was der Vorstand wahrnimmt. Das wird aber durch den Vorstand besetzt. Es gibt dann eben, das müssen wir beschließen, mit welchen Kolleginnen und Kollegen da diese Ausschüsse besetzt werden. Das ist auch eine intensive Zusammenarbeit seitens des Präsidiums natürlich bei uns. Mit den Fachanwaltsausschüssen. Ja, was haben wir noch? Fortbildung. In Hamm gibt es ein unfassbar gutes und ganz, ganz umfangreiches Fortbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Anwaltschaft. Es gibt es in Präsenz. Wir haben mittlerweile ein hochprofessionelles Studio für Online-Fortbildungen.
Ich habe mir das angeguckt. Wie krass ist das? Viola.
Das ist richtig krass, genau. Christoph Potzunow, wir schauen weiter die Grüße. Wow. Ja, genau, ne? Das ist wirklich gut. Also da hat die Kammer beispielsweise auch zu Corona-Zeiten, ne, als Corona dann wirklich mit Macht kam, extrem schnell reagiert. Also es hat, meine ich, allenfalls ein halbes Jahr, wenn überhaupt, gedauert, bis überhaupt der Betrieb, dann Fortbildung wieder aufgenommen wurde. Natürlich auch, um in diesen Zeiten da die Anwaltschaft zu unterstützen. Man musste ja weiterhin auch seine Pfarreiarbeitsbezeichnung aufrechterhalten. Es gab keine Präsenzseminare mehr. Die Kammer, zumindest in Hamm, hat da sehr schnell reagiert. Das gab dann noch nicht sofort dieses Studio. Inzwischen haben wir es, da Christoph Potzu, der sich da sehr engagiert und eingebracht hat.
Grüße an Christoph, der war auch schon hier im Podcast.
Ja, na klar.
Ich vergesse uns hier mit die gesamte Kammer haben. Herzlichen Glückwunsch.
Wir feiern heute mal die Kammer haben, genau.
Ja.
Tatsächlich so. Und das sind auch Dinge, die durchaus auch günstig dann angeboten werden. Es ist absolut legitim, dass andere Anbieter da natürlich auch ihre Preise verlangen müssen mit entsprechenden Dozentinnen und Dozenten. Aber man muss klar sagen, das ist ein großer Pluspunkt der Kammern, die das anbieten. Und dass das zum erschwinglichen Preis auch für gerade für junge Kolleginnen und Kollegen ist, die da vielleicht noch nicht so das Portemonnaie rausholen können. Und da finde ich gut 100 Euro für eine 5-stündige Fortbildung, die man für eine Fachanwaltsbezeichnung dann auch schon nehmen kann, finde ich wirklich eine faire Geschichte. Das wird auch durch die Kammern sehr aufwendig koordiniert. Ne? Da haben wir extra eine Abteilung in Hamm, für die das macht, mit 3 Mitarbeiterinnen. Nur allein die Mitarbeiterin. Natürlich ist da nochmal ein Geschäftsführer für verantwortlich. Aber das sind so die Dinge, die gestemmt werden. Ja.
Und ganz weit vorn für mich immer, und Gott sei Dank sickert das langsam auch so durch. Ich bekomme dazu ganz viel Feedback, weil ich ja immer im Podcast Werbung dafür mache und sage, Leute, ihr nehmt immer die Kammern so wahr als Verfolgungsbehörde. Ja, müssen auch Berufsaufsicht machen, weil es auch im Gesetz steht.
Ja.
Aber Beratung, das, was ich in der Kammer Hamburg am häufigsten gemacht habe, den lieben langen Tag, ja, ich muss auch die Beschwerdeverfahren mir angucken. Beratung. Also geht einfach den ganzen Tag das Telefon. Ja. Und ich habe es immer gern gemacht, weil du halt unmittelbar direkt weiterhelfen kannst. Also bei kleinen Fragen geht das am Telefon. Es ist komplizierte Anfragen, sind mit einer Interessenkollision. Sage ich auch, also ab der 3. Tochtergesellschaft könnt ihr mir das bitte schreiben. Ich kann mir das auch gar nicht merken und ich brauche da eine Skizze. Muss ich mir machen, da brauche ich eine Deckung.
Ja.
Aber das wird ja ganz gern vergessen, wenn man immer so sagt, ja, Verfolgungsorgan. Ja, wenn du vorher nachfragst, darf ich das Mandat annehmen oder ist das vielleicht eine Interessenkollision? Dann ist das damit abgefrühstückt. Dann kommt die Antwort ja auch zu deinen Unterlagen, digital. Und da ist ja deine Kammer auch für dich da. Das, glaube ich, sollte man im Kopf behalten.
Das ist tatsächlich auf jeden Fall so, ja. Wobei ich allerdings auch sagen muss, da mal doch ein Aufruf an die Kammern, diejenigen, die dafür zuständig sind, mehr Mut. Da auch wirklich mal einen Standpunkt vertreten den Mitgliedern gegenüber. Man hört das ab und an mal, dass ja die Beratung auch teilweise zurückhaltend ist. Also dazu, um wieder auf die Satzungsversammlung zurückzukommen. Es gibt immer mal wieder die Situation, häufiger in letzter Zeit stellen wir fest, dass Menschen Dinge ankündigen, sei es Suizid, sei es zum Beispiel Kindesentführung in familienrechtlichen Fällen. Und das ist ein Thema, was beispielsweise an mich von doch durchaus vielen Kolleginnen und Kollegen herangetragen worden ist. Einfach zu sagen, pass auf, könnt ihr in der BOBA das irgendwie mal klarstellen? Diejenigen, die wollen jetzt gar nicht, dass die Kammer ihnen die Entscheidung abnimmt. Aber so ein bisschen mehr vielleicht auch mal Klarstellung. Und da sind einige doch vielleicht ein bisschen wenig unterstützt worden, muss man dazu sagen. Und das haben wir aber auch zum Anlass genommen, das in der Satzungsversammlung mal zu diskutieren. Aber auch da sind die Ansichten durchaus unterschiedlich. Das muss man auch klar sagen. Aber da kann ich nur so sagen, was die Kammern angeht, ruhig mal Mut beweisen, ruhig mal sagen, okay, wir können euch die Entscheidung nicht abnehmen, aber bestimmte Dinge können wir euch mal an die Hand geben. Nicht nur, was so eine Situation angeht. Das ist auch jetzt ein Thema, das wird vermutlich eventuell nochmal im Plenum angesprochen werden. Die Ausschüsse konnten sich da jetzt noch nicht in Gänze zu durchringen, weil tatsächlich auch da ganz unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Ich persönlich bin der Auffassung, wenn sich jemand in der Art und Weise äußert, dann ist es meistens eine Ausnahmesituation, die ich als Anwältin nicht mehr überschauen kann, die ich dann nicht mehr von mir aus regeln und verantworten möchte, dann möchte ich zumindest befugt sein, unter sehr engen Voraussetzungen selbstverständlich, da auch unter Umständen die Verschwiegenheitspflicht mal zu durchbrechen gegenüber bestimmten Organen, zum Beispiel Polizei, zum Beispiel Ärzten. Was ich so sehe, das sehen durchaus nicht alle so, aber das ist was auch diskutiert wird. Und da muss ich tatsächlich sagen, solche Dinge sind, die kann man sehr zurückhaltend. Da kann man vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. Aber du hast grundsätzlich natürlich recht, zur Beratung verpflichtet. Und es gibt auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die dann zurückmelden, ja, da sind wir sehr gut beraten worden und Gott sei Dank hat es das gegeben. Das ist natürlich tatsächlich auch so, ja.
Naja, wenn es nur um, sag ich mal, Verstöße gegen jetzt Bora oder Brao geht, da ist natürlich die Kammer auch berufen zu sagen, nee, unserer Auffassung nach ist das völlig okay oder eben nicht. Das kann sie auch im Vorhinein. Natürlich bei solchen, wenn es darum geht, die Verschwiegenheitspflicht im Einzelfall zu brechen, musst du ja quasi die Einschätzung der Staatsanwaltschaft antizipieren, dass man da sich ein bisschen schwer tut. Also ich glaube, ich würde da trotzdem eine Einschätzung, meines Erachtens, aber müsste selber entscheiden. Die Frage ist, ob das dann, naja gut, es wäre vielleicht strafrechtlich relevant dann bei der Staatsanwaltschaft.
Ja. Absolut.
Aber das wird wahrscheinlich der Grund sein. Gott sei Dank, solche Fälle hatte ich nicht. Sondern es waren halt so die Klassiker, darf ich das Mandat annehmen? Ist diese Art der Werbung erlaubt?
Genau.
Ist das auf dem Briefkopf so in Ordnung?
Absolut. Ne? Also das sind tatsächlich so auch die Fälle. Briefkopf ist so ein Paradebeispiel. Ne? Kann ich nur zustimmen. Oh, ja. Das ist auf jeden Fall was, wo man besser auch als Kollegin und Kollege vorher mal fragen sollte, ne? Bevor man irgendwas macht und dann beschwert sich nachher der Gegner oder sonst irgendwer. Also das, da würde ich immer vorher fragen, ne? Wenn ich solche Änderungen plane auf dem Briefkopf, das sollte kein Problem sein, dass eine Antwort kommt.
Immer eine gute Idee. Und ganz oft hatte ich auch so Fälle, dass dann ein namensgebender Partner ausgeschieden ist. Und die Frage ist, wie macht man das dann auf dem Briefung? Einfach mal vorher anfragen.
Ja, und das Schöne ist, fragen kostet ja nichts. Also das ist tatsächlich
bei uns so. Hast du schon bezahlt. Also dann frag doch auch nach.
Genau.
Und also ich habe das immer gern gemacht. Und viele Probleme ließen sich also wirklich schnell am Telefon klären oder viele Fragen. Und wenn es dann wirklich so kompliziert wird, ja mei, dann muss man halt mal eine Mail schreiben oder so. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Das heißt, wir sind da aber ja schon mittendrin, weil wenn du vorher anfragst, dann kriegst du entweder vielleicht gar nicht erst eine Beschwerde oder wenn du eine kassieren solltest, bist ja fein raus, weil du hast ja vorher deine Kammer gefragt. So, und du bist ja auch in der Beschwerdeabteilung, ne?
Genau, ja,
vielleicht
so ist das.
Vielleicht sind da so Einblicke. Was ist denn das Häufigste, was bei dir auf dem Tisch liegt, also die häufigsten Beschwerden?
Oha, ja.
Das habe ich schon direkt, ne?
Genau, da habe ich direkt eine Idee. Da gehe ich ja gleich drauf ein, vielleicht nochmal einen Schritt vorweg. Ne? Also der Vorstand beruft ja immer bestimmte Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand für bestimmte Aufgaben. Ne? Wir sprachen die Geldwäscheabteilung an, dann gibt es die Gebührenabteilung beispielsweise in Hamm. Und wir haben in Hamm 4 Aufsichtsabteilungen mit je 4 Kolleginnen und Kollegen. Auch dann aus ganz unterschiedlichen Kanzleiformen, ganz unterschiedlichen Alters. Und wir sind eben auch in unserer Abteilung 6-4 und bilden da, glaube ich, auch ganz, ganz viel ab vom Alter, von Rechtsgebieten und so weiter und so fort. Und die häufigste Beschwerde, tatsächlich muss ich sagen, nach meiner Wahrnehmung, unser Hauptgeschäftsführer wird es wahrscheinlich auch statistisch belegen können, das ist ein Verstoß gegen 11 Bora. 11 Bora ist die Pflicht, Anfragen des Mandanten, der Mandantin unverzüglich zu beantworten und die Sache in angemessener Zeit zu betreiben. Und da haben wir schon gleich 2 Probleme auf einmal. Was ist eine angemessene Zeit? Eine angemessene Zeit kann im Strafrecht was vollkommen anderes sein als im Verwaltungs- oder Sozialrecht, wo ich vielleicht eine Akte von mehreren tausend Blatt kriege, die ich erstmal durcharbeiten muss. Beim Strafrechtler, da muss unter Umständen sehr schnell gehandelt werden. Im Familienrecht gibt es vielleicht nochmal andere Anforderungen. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich keine Familienrechtlerin bin. Aber das Gute ist, wir haben familienrechtliche Expertise bei uns in der Abteilung. Und so ist es dann auch eben, dass man sich austauscht. Man bekommt eine bestimmte Anzahl an Beschwerden. Bei uns ist es eben auch so, dass wir nicht den Landgerichtsbezirken zugeordnet sind als Beschwerdeabteilung, in denen wir selber mit unserer Kanzlei ansässig sind. Das heißt, ich bin beispielsweise natürlich nicht für uns.
Ne? Ja.
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Also meine Abteilung ist eben zuständig für Bielefeld und Bochum. Und eben nicht für Münster, Essen oder Detmold oder Siegen, wo die Kolleginnen und Kollegen dann auch herkommen.
Nein, in Hamburg und Berlin oder Bremen geht das nicht.
Ja, da geht es nicht. Ich glaube, in Berlin ist es nach Buchstaben sortiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hamburg weiß ich es nicht. Aber tatsächlich halte ich das auch für sinnvoll, dass man wirklich ein bisschen da aus dem Kollegenkreis dann raus ist. So geht das eben bei uns. Man bekommt diese Beschwerden dann eben auch nach einem bestimmten Geschäftsverteilungsplan zugewiesen. Und hat dann pro Sitzung so bestimmt an die 20 Sachen. Das kann schon mal sein. Wir sitzen und haben einmal im Monat, weil wir natürlich alle unsere Kanzleien haben, in denen wir arbeiten. Es ist kein Fulltime-Job, dass wir da eben jede Woche sitzen oder mehrfach sogar die Woche. Deswegen ist es auch der Grund, warum es manchmal etwas länger dauert. Ja, erstens, wenn sich jemand beschwert, dass dann was passiert. Das kann ja auch durchaus zu Recht sein. Oder aber wenn jemand eben betroffen ist als Beschwerdegegner, auch dann möchte man natürlich gerne Klarheit haben, so schnell wie möglich. Was ist denn jetzt? Habe ich mich wirklich falsch verhalten oder ist vielleicht falscher Alarm gewesen? Das dauert deswegen, ne, weil wir erstmal die Sachen auch bearbeiten müssen. Wir müssen uns die anschauen. Wir beraten dann einmal im Monat darüber. Zu viert, auch da können die Einschätzungen schon mal unterschiedlich sein. Wir besprechen das aber auch und wir besprechen das in unserer Abteilung sehr, sehr intensiv. Also eine Abteilungssitzung dauert mehrere Stunden. Das ist bei uns im Anschluss an die reguläre Vorstandssitzung, die morgens dann auch schon stattfindet. Und im Anschluss in aller Regel findet diese Abteilungssitzung statt. Und es dauert tatsächlich und wir beschäftigen uns aber auch wirklich mit jedem Fall. Da wird nichts weggebügelt, da wird alles ernst genommen. Manchmal kommen dann auch Rückmeldungen, ja, wird das überhaupt besprochen? Ja, das wird besprochen, ganz im Detail. Und wie gesagt, der Elfbohrer ist da auf jeden Fall ganz, ganz auf den vorderen Plätzen zu finden.
Wenn es darum, Hamburg.
Ja, und man muss natürlich da auch dazu sagen, unverzügliche Beantwortung. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der auch schon sehr lange in der Bora drinsteht, der wahrscheinlich, als er eingeführt wurde, eine ganz andere, zu einem anderen Hintergrund hatte. Wenn ich mir anschaue, was wir wirklich erleben, nicht nur mal, sondern doch in nennenswerter Zahl, dass jemand am Sonntagabend uns eine Anfrage schickt und sich Montagmorgen um 7.30 Uhr meldet und dann sich beschwert, dass er noch keine Rückmeldung bekommen hat. Und das sind Dinge, die allerdings auch dann im Beschwerdeverfahren an die Kammer herangetragen werden. Natürlich ist der Elfbohrer nicht immer unberechtigt zur Anzeige gebracht, sage ich jetzt mal so. Es gibt auch tatsächlich Fälle, in denen wirklich zu lange da nichts passiert. Das soll jetzt keine pauschales Abtun sein. Elfbohrer ist sozusagen die Einschicht. Doch, das gibt es schon, aber er ist eben auch... Ja, mal so, aber es nach meiner Wahrnehmung in schon einer steigenden Zahl von Fällen nicht berechtigt, weil einfach die Anforderungen der Rechtssuchenden da teilweise auch wirklich sehr, sehr hoch sind und man darf nicht vergessen.
Das ist der Zeitgeist, weil alles so schnelllebig ist. Ja. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu, ne?
Genau. Weil du bekommst überall sofort, ne? Unten geht ein Fenster, das wäre jetzt auch noch was für die Kammer-Homepage, wo unten so ein Fenster aufgeht und du kannst deine Beschwerde reinschreiben und sofort kommt über ein Chatbot die Antwort der Kammer. Das wäre natürlich für manch einen so eine interessante Vorstellung, aber das ist wirklich bei uns Menschen gemacht, das, was dann am Ende dabei rauskommt. Das ist eine Entscheidung über eine Beschwerde, die dann vier Leute in Vertretung des Kammergesamtvorstands treffen und die dann auch entsprechend belastbar sein sollte und das nehmen wir schon sehr ernst.
Ja. Und das Spannende ist ja, wenn irgendwas mal also wirklich rechtlich sehr komplex ist und sich die Abteilung nicht einig ist, dann ist das in Hamburg in den Vorstand gegangen. Dann haben das alle aus dem Vorstand diskutiert.
Ja.
Und vielleicht gerade zum Elfbohrer, weil den hatte ich wirklich auch oft auf dem Tisch. In vielen Fällen lässt sich der durch entsprechende Kommunikation bei Mandatsbeginn, lässt sich das vermeiden. Weil wenn du dem Mandanten schon mitteilst zu Beginn, wie das Ganze bei dir läuft, wann er was hört, wann er nichts hört und wie lange es üblicherweise dauert, bis du reagieren kannst. Und dann ganz banal einfach auch mal erklärt, es gibt auch Tage, da bin ich den kompletten Tag im Gericht. Da ist es nicht möglich, dass ich Ihnen am selben Tag noch antworte. Wir setzen uns hier mit jeder Anfrage gewissenhaft auseinander. Und wenn du die Erwartungshaltung vorher schon so ein bisschen in den Korridor lenkst, kannst du da ein bisschen was gerade rücken in vielen Fällen?
Ein bisschen sicherlich. Das war auch über viele Jahre so. Ich mache das ja jetzt auch nicht seit gestern, die Anwaltstätigkeit, sondern dieses Jahr sind es dann 20 Jahre. Und ich habe es über viele Jahre auch so erlebt, dass die Menschen das auch angenommen haben. Es ist aber allerdings leider festzustellen, dass das zunimmt, dass eben das Verständnis nicht mehr dafür da ist, dass auch die noch so sorgfältige Kommunikation da leider nichts ausrichten kann mehr. Einfach weil auch viel über KI, muss man sagen, da in falsche Bahnen gelenkt wird. Es wird KI befragt, wann denn ein Anwalt wie reagieren muss. Und die Antworten sind natürlich teilweise katastrophal und werden aber von nicht ganz wenigen Menschen für bare Münze genommen. Und es wird dann ein entsprechender Maßstab an eine anwaltliche Tätigkeit gelegt, die einfach nicht realitätsnah ist.
Ja, wir müssen alle... Bei mir ist es ja schon 9 Jahre her, dass ich die letzte
bearbeitet habe. Deswegen weise ich einfach darauf hin, ne, weil wir das feststellen, nicht nur wir, sondern ganz breiten Kolleginnen und Kollegenkreis, dass da einfach die Ungeduld deutlich wächst, die Nachfragen wachsen und damit auch die ja einfach die Hemmung, dann sich an die Kammer zu wenden. Ne? Also es wird vermutlich weitaus schneller inzwischen die Kammer eingeschaltet, als das früher war. Ich kann für mich persönlich mal ganz klar sagen, ich habe in meinem persönlichen Umfeld in den letzten 8 Wochen mehr von Kammerbeschwerden ungeduldiger Mandanten gehört, als in den 19,5 Jahren davor. Das ist schon was, was auffällig ist. Aber das ist tatsächlich, wir werden es nur auffangen können, auch von Kammerseite aus, indem wir dann erklären, wenn so eine Beschwerde eben keinen Erfolg hat, dass wir den Rechtssuchenden als Kammer erklären, warum der Anwalt und die Anwältin sich in dem Fall korrekt verhalten hat. Das tun wir sehr gerne, das tun wir auch ausführlich. Ja, es gibt nicht nur einfach ein Schreiben, ihre Beschwerde hat keinen Erfolg, sondern da kommt rein, die hatte aus folgenden Gründen keinen Erfolg. Ne? Und dann wird es auch durchaus dargelegt, warum dann manchmal auch ein bisschen Geduld auch in der Zukunft erforderlich ist, bis da was bearbeitet
wird. Kriegt ihr denn viele mit KI erstellte Beschwerden?
Steigend, definitiv steigend, würde ich jetzt sagen. Ne, also es kann dann hilfreich sein, wenn dadurch ein Sachverhalt besser aufbereitet wird. Das muss man tatsächlich sagen. KI kann ja hilfreich dabei sein, dass jemand, der sonst vielleicht das nicht so zusammenfassen kann, dann einen Sachverhalt aufbereitet. Problematisch wird es da, wo die KI eigenständige Bewertungen vornimmt. Ja. So, und das ist nach meiner Beobachtung in fast allen Fällen falsch. Und das ist ein großes Problem, den Menschen dann klarzumachen. Bitte vertrau der natürlichen Intelligenz eher als der künstlichen. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Ne? Denn das ist das Vertrauen ist erstaunlicherweise in KI riesig. Das ist was, womit wir dann schon auch arbeiten müssen, dass wir dem entgegentreten und sagen, nein, die Gesetzeslage ist aber eine andere als KI, der das suggeriert hat.
Ja, dachte mir fast schon, dass das so ist. Viola, wir haben ja versprochen, dass wir jetzt so ein bisschen tatsächlich auch ein Beschwerde-Special machen. Das haben wir schon die häufigste Art der Beschwerde und den häufigsten Beschwerdegrund. Und ich weiß es aber, weil ich ganz oft dazu kontaktiert werde. Es ist ja nun mal so, nur weil eine Beschwerde gegen mich eingereicht wird, heißt es ja lange nicht, dass da was dran ist. Weil sind wir mal ehrlich, es gibt nicht nur Mandanten, die sich beschweren, weil der Anwalt nicht schnell genug, also gestern, geantwortet hat, sondern es gibt auch viele Kollegen, die gerne mal eine Beschwerde lostreten, um jemanden am Zeug zu flicken. Manchmal berechtigt, also gibt durchaus berechtigte Beschwerden, muss man ehrlich sagen. Es gibt aber auch welche, hatte ich zumindest damals auf dem Tisch, und da denke ich mir, oder echt jetzt, was ist denn da bitte morgens früh schiefgelaufen, und darüber jetzt beschweren. So, das heißt, allein die Tatsache, dass jemand eine Beschwerde über mich einreicht, die ist ja noch kein Beinbruch. Viele erschrecken sich aber. Wie verhalte ich mich denn jetzt im Idealfall?
Ja, also das ist tatsächlich was, was, glaube ich, immer mehr mal nach außen gebracht werden muss, was publik gemacht werden muss. Wie läuft denn so ein Beschwerdeverfahren ab? Das ist das Gleiche wie beim Arzt auch. Auch da bin ich vielleicht unruhig, wenn ich mit den Abläufen nicht vertraut bin. Wird mir das aber erklärt, kann ich das ein bisschen besser nachvollziehen. Tatsächlich ist es so, die Beschwerde geht erstmal bei der Kammer ein, wird erstmal vorgesichtet. Das muss dann erstmal an den entsprechenden zuständigen Stellen verteilt werden. Das ist nach Kammerbezirk jeweils unterschiedlich, je nachdem, wie die Kammer strukturiert ist. Und dann muss das erstmal, wie in jeder verwaltungsrechtlichen Angelegenheit, demjenigen, der betroffen ist, zur Anhörung gebracht werden. Das ist auf jeden Fall unerlässlich, das geht gar nicht anders. Und das ist dann eben das, was bei mir auch im Briefkasten landet, wenn ich eine Beschwerde bekomme. Und das ist dann die Anhörung. Dann bitte erstmal Ruhe bewahren. Es geht nicht sofort am selben Tag die Welt unter, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch später nicht. Das ist einfach etwas, was man mit ein bisschen Gesetzesstudium handhaben kann. In dieser Anhörung wird in aller Regel drinstehen, was einem vorgeworfen wird. Allerdings ist das überhaupt nicht vorstellbar. So. Meistens ist es ja so, dass dem Ganzen schon ein gewisses Knirschen im Mandatsverhältnis oder mit der Gegenseite oder auch mit Behörden, gibt's auch Behörden und Gerichte beschweren sich, auch Naturalgegner, kann auch passieren, dass da irgendwo zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Der erste Reflex ist bei vielen, oder hat es Unstimmigkeiten gegeben, jetzt muss ich mich erstmal rechtfertigen gegen das, was ich denke, was mir vielleicht vorgeworfen wird. Nein, bitte genaues Studium dieses Briefes, dieser Anhörung, den man bekommt. Wenn da der Vorwurf drin steht, die Norm, gegen die man verstoßen haben soll, bitte nicht im luftleeren Raum irgendwas raten, sondern einfach das machen, was man jeden Tag als Anwältin, als Anwalt macht, nämlich mit dem Gesetz arbeiten und reingucken. Stimmt das denn? Bin ich hier zu Recht beschuldigt? Wirft man mir zu Recht was vor? Und das wird man einfach rausfinden durch Subsumption unter den Gesetzestext. Ja, wenn das nicht hilft, es gibt gute Kommentarliteratur dazu und nötigenfalls auch Rechtsprechung, wo man dann mal reinguckt, wenn man nicht sofort was dazu findet und wenn das Gesetz oder die Moral soweit nicht eindeutig ist. Aber häufig hilft das schon, dass man beispielsweise mal guckt, wird mir vorgeworfen, dass ich die Handakte nicht rausgebe. Nur mal als Beispiel. Viele möchten die Handakte haben, auch ein Ausfluss meiner Beobachtung aus KI und verschiedensten sozialen Medien. Das hat stark zugenommen, dass Menschen ihre Handakte wollen, worauf sie auch einen Anspruch haben nach der Brau. Ja, das ist so. Aber beispielsweise hat der Anwalt und die Anwältin auch das Recht, die Herausgabe dann zu verweigern, wenn noch Kosten offen sind. Ja, so. Und an der Stelle lohnt es sich, tatsächlich ins Gesetz zu gucken, wenn man die Handakte wirklich nicht, entweder man hat sie herausgegeben, dann trägt man vor, das habe ich gemacht, kann das idealerweise vielleicht auch noch nachweisen, durch Schriftstücke, durch E-Mails, was auch immer, wenn die Akte elektronisch geführt wurde. Wenn man die aber wirklich nicht rausgegeben hat, dann sollte man sich überlegen, warum habe ich denn das nicht gemacht? War ich einfach schluderig? War ich ein Schlendrian? Habe es deshalb nicht gemacht? Oder hatte ich meinen Grund dafür, der mir zur Seite stand, dass ich ein Zurückbehaltungsrecht habe? So, und an der Stelle ist dann zu beobachten, dass manche dann unruhig werden, vom Gesetz abschweifen, dann wird ganz viel in der Sache geschrieben. Ja, in dem Mandat ist das und das passiert. Und der Anspruch bestand nicht, weil, also der materiellrechtliche Anspruch in dem Fall bestand nicht, weil das sind aber Dinge, zu denen ist die Kammer auch zur Entscheidung nicht berufen. Das wird auch leider in nennenswerter Zahl von Fällen verkannt. Die Kammer ist wirklich für die berufsrechtliche Beurteilung verantwortlich. Anhand der Brau, der Bora und der FAO, wenn da irgendwas betroffen ist. Und es gibt noch verschiedene andere Dinge, aber das sind so die, mit denen wir tagtäglich arbeiten. Wir sind nicht dazu berufen zu sagen, ist das Mandat schlecht geführt worden? Ist es ein falscher Rat gewesen, der erteilt worden ist? Es sei denn, das war unsachlich. Ja, dann ist es wieder eine berufsrechtliche Frage. Meistens geht's aber gar nicht um Unsachlichkeit, sondern da sagt jemand, mir ist gesagt worden, ich hatte keinen Anspruch. Tatsächlich habe ich aber rausgefunden, ich habe einen. Das ist keine Frage, die die Kammer beurteilen kann und die sie auch nicht beurteilen darf im Übrigen. Wir haben eine genaue Vorgabe, berufsrechtliche Aufsicht zu führen, aber keine Fachaufsicht in dem Sinne, dass wir gucken, hat da ein Anwalt oder eine Anwältin richtig gearbeitet. Das ist nicht der Fall. Deswegen ist es in aller Regel auch nicht zielführend, so eine Stellungnahme als Beschwerdegegner zu überfrachten mit irgendwelchen Erwägungen, die nicht berufsrechtlicher Natur sind. Das kann mal sein. Beispielsweise angenommen, ich würde eine Beschwerde kriegen, ich habe nicht schnell genug irgendwo gearbeitet, 11 Bohrer, nicht in angemessener Zeit. Dann würde ich sagen, okay, in dem Fall musste ich allerdings mir eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen nehmen, weil der Aktenumfang einfach so umfangreich war, dass ich die erstmal durcharbeiten musste. Sowas beispielsweise. Dann dockt das natürlich schon ans materielle Recht an, aber nur am Rande. Ich würde jetzt keine Ausführung in der Sache dazu machen, warum das in bestimmte Rechtsfragen zum Beispiel in dieser Sache streitig war. Das interessiert die Kammer nicht. Und selbst wenn es so, vielleicht interessiert es sogar den einen oder anderen, aber es ist einfach nicht zur Urteilung, da sind wir nicht zu berufen. Deswegen da immer genau ins Gesetz gucken und meistens geht dann schon der Puls wieder ein bisschen runter, wenn man feststellt, okay, ich habe da doch alles richtig gemacht. Wenn es denn eben nicht so ist, wo Menschen sind, passieren Fehler, da ist keiner vorgefeit. Jeder, wie du auch schon gesagt hast, man hat das Berufsrecht nicht in erster Konsequenz auf dem Schirm. Das heißt, als ich angefangen habe vor knapp 4 Jahren in der Kammer, da waren bestimmte Dinge, wo ich gedacht habe, oh, das haben wir jetzt durch Glück richtig gemacht. Ja,
na, das ging mir so. Auch so. Da habe ich auch Dinge auf dem Tisch gehabt, musste mich einarbeiten, dachte mich so, das ist doch auch mal erfahren. Also nicht falsch gemacht bisher, hätt's aber nicht gewusst.
Genau, so. Und das deswegen, ne, und das ist einfach nur menschlich. Das geht allen Kolleginnen und Kollegen, die sonst sich mit Verkehrsrecht, mit Familienrecht, mit Strafrecht oder sonst was beschäftigen. Natürlich stehen berufsrechtliche Dinge da nicht im täglichen Leben ganz vorne auf der Liste. Und deswegen ist es auch, finde ich, jetzt auch kein Drama. Das ist auch nicht irgendwie fürchterlich, wenn man da mal einen Fehler macht. Das kann jedem passieren. Da geht die Welt.
Jetzt nicht die Zulassung deswegen.
So, genau. Ne? Und deswegen, das ist auch was, was man sich dann klar machen soll, weil du sagst, Rüge am Ende. In ganz vielen Fällen steht gar keine Maßnahme am Ende, ne? Wo sich dann herausstellt, wenn sich der Sachverhalt geklärt hat, manchmal klären sich auch die Wogen, ne? Dass man auch mit den Beschwerdeführern nochmal einen Kontakt herstellt seitens des Beschwerdegegners und da stellt sich einfach raus, da ist zwischendurch Funkstille gewesen, aus welchen Gründen auch immer. Die kommen wieder ins Gespräch und dann geht das Mandat auch dann weiter. Solche Fälle gibt es auch. Und wenn das zu stark zerschnitten ist, okay, dann braucht es vielleicht dann auch mal wirklich eine klare Auskunft der Kammer. Hat sich jemand korrekt verhalten, ja oder nein? Nach dem, was ich beobachte in unserer Abteilungssitzung, wir rügen viel mehr nicht, als dass wir rügen. Also es gehen viel mehr Sachen raus ohne Anlass am Schluss, als die, die wirklich in einer Rüge enden. Mit Zwangsgeld ist nochmal so eine ganz andere Geschichte, wenn jemand wirklich nichts macht. Dazu kann ich gar nicht raten. Also man hat ein Auskunftsverweigerungsrecht. Man kann auch sagen, ich sage jetzt nichts, aber das sollte man auch sagen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass da Zwangsgelder verhängt werden. Und das passiert in aller Regel auch und die werden auch vollstreckt. Die dürfen zwar nicht über 1.000 Euro sein nach der Brau, aber nichtsdestotrotz, die werden durchaus festgesetzt. Natürlich auch angedroht vorher, ne? Das kommt nicht aus heiterem Himmel. Auch da darf man jetzt keine Angst haben, kommt jetzt ein Brief von der Kammer mit einer Zwangsgeldfestsetzung. Auch das muss vorher angedroht werden. Das wird auch ordnungsgemäß angedroht. Das gibt es auch. Aber wie gesagt, längst nicht alles endet mit einer Rüge und schon gar nicht alles endet mit einer Abgabe an die GSTA, dass ein anwaltsgerichtliches Verfahren eingeleitet wird.
Das sind ja dann schon die krasseren.
So, das sind wirklich krassere Fälle und das sind in der Regel auch nicht so Sachen, wo zum ersten Mal irgendwo was passiert. Also da müsste es schon wirklich schlimm sein. Angenommen, es veruntreut jemand Fremdgeld, dann kann das schon mal sein, dass der vielleicht vorher unbelastet
ist. Umgehung gegen Anwalt.
So. Nein, die üblichen Sachen nicht. Oder beispielsweise Briefkopf, ne, das wird dann meistens auch abgestimmt. Wie kann denn so ein Briefkopf, wie du schon ansprachst, ne, wie kann er denn richtig aussehen? Auch wenn jemand vorher jetzt nicht gefragt hat, dann ist das natürlich was, wo man Dialog tritt und wo man sagt, oh, pass mal auf, das und das ist jetzt nicht in Ordnung, das ist irreführend. Aber wir empfehlen und Beratung, ne, würden dann sagen, mach das mal bitte in der anderen Art und Weise, dann geht das. Ja.
Das ist doch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und ich meine, es muss einem klar sein, ein Spaß ist ein Aufsichtsverfahren natürlich nie.
Nee.
Aber ich brauche nicht tot umfallen und dann, wenn ich meine Stellungnahme abgegeben habe, jeden Tag voller Angst zum Briefkasten laufen.
Genau. Ja. Also, auch das ist natürlich, ne, das ist auch die Frage, wie schnell kann sowas bearbeitet werden? Wie gesagt, das ist ja was, was bei uns und auch bei anderen Kammern immer durch ehrenamtliche Vorstandsmitglieder bearbeitet wird. Und das braucht manchmal eine Zeit. Ne? Also wenn die Beschwerde tatsächlich oder wenn ich angehört werde und vielleicht war die Aufsichtsabteilung da gerade zusammengekommen und die Sitzung war gerade, dann kann das natürlich mal 4 bis 8 Wochen dauern, bis dann eine Reaktion darauf kommt. Das ist nicht, dass es irgendwo liegen gelassen wird, sondern weil das einfach die internen Abläufe dann nicht anders zulassen.
Ja, manchmal gibt es ja auch noch Nachfragen, ne? Also es kann ja auch sein.
Ja,
und wenn
genau,
das was Banales ist, wie dass der Beschwerdeführer zwar Bezug und auf irgendwas, was er beifügen wollte, fehlt aber. So, dann fragst du danach und dann dauert das wieder, bis du da die Antwort hast. Also es kommt ja alles.
Genau. Auch da absoluter Tipp, ne? Wenn man als Beschwerdegegner angehört wird, würde ich empfehlen, das so präzise wie möglich dann auch zu beantworten, so es der geht. Ja, wenn der Beschwerdeführer natürlich eine völlig unsubstanzierte Beschwerde abgegeben hat. Es kommt einfach ein Schreiben, der Anwalt hat sich nicht mehr gemeldet auf meine Anfragen. Das ist total unsubstanziert. Da würden wir als Kammer immer nachfragen, dann sag doch mal bitte, wann hast du dich denn gemeldet und welche Anfragen sind denn nicht beantwortet worden? An der Stelle, das kann ich glaube ich sagen, ohne gegen irgendwelche Verschwiegenheitspflichten zu verstoßen, ist in doch einer nennenswerten Zahl von Fällen das Ganze dann eigentlich schon zu Ende, weil es meistens nur so ein erster Ärger des Beschwerdeführers war, da ist vielleicht irgendwas gewesen und dann sagt man als erstes, ich habe da keinen erreicht oder mir ist nicht geantwortet worden. Wenn man danach fragt, in nicht seltenen Fällen kommt dann gar nichts mehr, ja, dass dann gar nicht mehr das konkretisiert werden kann. Wenn aber irgendwas so konkret ist, dass man darauf antworten kann als Beschwerdegegner, als Anwältin, als Anwalt, dann sollte man das auch tun. Das ist keinem mit da gedient, dass man sagt, nee, so war es nicht. Natürlich kann man das in Abrede stellen, aber hilfreich ist es schon für die Bearbeitung, wenn man dem entgegentritt. Ja, wenn man sagt, okay, die und die Anfrage war tatsächlich da und die habe ich dann und dann beantwortet. Ne? Also das ist auch nochmal so was, Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten, genauso wie für die Mandantschaft auch. Es ist einfach ein ganz normaler juristischer Fall, so eine Beschwerde. Wie du schon sagst, es ist natürlich kein Spaß, das ist entsprechend ernst zu nehmen. Aber es ist vielleicht auch gut, wenn man dann hinterher die Bestätigung der Kammer bekommt, ist es alles in Ordnung. Ja, denn wenn kein Anlass war, bekomme ich das als Beschwerdegegner ja auch entsprechend mitgeteilt und schwarz auf weiß. Und ich kann dem Mandanten gegenübertreten und sagen, es ist alles in Ordnung, ich habe mich komplett korrekt verhalten. Es tut mir leid, es ist bedauerlich, dass du nicht zufrieden warst, aus welchen Gründen auch immer. Berufsrechtliche waren es jedenfalls nicht. Ja, das ist auch wichtig.
Wichtiger Punkt, finde ich auch gut zu wissen. Und ich fand es jetzt ganz schön, dass du so ein bisschen was erzählt hast, weil dann weiß man ein bisschen, sich drauf einzustellen. Und ich glaube, das Problem ist gar nicht die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten, die fehlt, sondern das Problem ist die eigene Betroffenheit, die man eben im normalen Mandat, im Alltag eben nicht hat. Und so kann ich mir nur erklären, dass es dann so zustande kommt, dass du dann vom Hundertsten ins Tausende kommst und überhaupt, und dieser Mandant, der hat von Anfang an Ärger gemacht und lalala, ist aber ja für den Vorwurf eigentlich gar nicht so relevant. Das ist halt einfach menschlich, dass man dann das Bedürfnis hat, so, jetzt erzähle ich euch mal was über den hier, ne? Den Vogel. Also von daher vielen Dank, dass du da ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ich glaube, dann kann man das ganz gut einsortieren. Und was mir noch ein Anliegen wäre, ist, wir haben ja jetzt so ein bisschen gezeigt, was der Vorstand macht, was du machst in der Beschwerdeabteilung, wie wichtig diese Arbeit ist. Und das heißt, man braucht da natürlich auch immer Nachwuchs. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist gerade Wahlsaison. Jetzt für den Vorstand aufstellen lassen, da gibt es ja auch gewisse Voraussetzungen, ist in den meisten kann man gerade, glaube ich, rum. Aber wählen wäre ja auch ganz gut. Bei euch steht es ja auch wieder an. Kandidierst du wieder? Ja, ne? Du kandidierst wieder.
Ich kandidiere wieder, genau. Also bei der ersten Wahl vor 4 Jahren bin ich ja ausdrücklich gewarnt worden vor dem Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist. Das ist auch tatsächlich so, ne? Also es ist, haben wir, glaube ich, eben auch drüber hinreichend gesprochen, dass das natürlich Arbeit ist. Sowohl in der Aussichtsabteilung als auch Geldwäsche, als auch Gebühren. Man muss sich wirklich mit den Fällen auch auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz macht mir das einfach unglaublich viel Spaß, auch einmal mich mit diesen berufsrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich finde es wirklich auch schön, dass man als Anwältin anderen Kolleginnen und Kollegen dann den Rücken stärken kann. Ne? Was wir eben gesprochen haben, dass man sagt, okay, da haben sich Kolleginnen und Kollegen wirklich einwandfrei verhalten. Die Anwaltschaft arbeitet in überwältigender Mehrheit wirklich einwandfrei, und das auch dann zum Ausdruck bringen zu dürfen, dass da meine Unterschrift mit drunter steht, wenn wir sagen, okay, das war alles in Ordnung, ihr habt nichts falsch gemacht, das ist was, das ist schon eine große Befriedigung, und deswegen möchte ich es gern weitermachen. Ich habe auch wieder kandidiert, ja, tatsächlich.
Und ihr besprecht, ja, fällt mir gerade ein, eben im Kammervorstand auch Themen, die dann langfristig in der BRAKV zum Beispiel, ne? Also besprecht ihr ja erst auf regionaler Ebene, so die Leitplanken. Genau. Ihr bildet euch ja erst eine Meinung und dann wird die in die HV getragen. Und manchmal ist es ja so, dass auch die Kammerpräsidenten, die dann Vertretung quasi für den gesamten Kammervorstand sind, dass die ja auch mit der Maßgabe in die HV geschickt werden, zu diesem oder jenem Thema, diese oder jene Auffassung zu vertreten. Das heißt, das ist ja echt aktive Mitwirkung, um die Leitplanken auch für die Beschlüsse der Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer zu legen. Finde ich ganz gut. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr genug Kandidaten? Weil das ist ja manchmal tatsächlich ein Problem, was mich immer entsetzt.
Ja.
Dass man irgendwie gucken muss, dass man genug Leute hat.
Ja, ich denke doch, dass das Interesse auf jeden Fall da ist, ne? Das ist auch, finde ich eigentlich auch wirklich eine gute Geschichte, auch im berufsdemokratischer Hinsicht, ne? Wir haben es in Berlin gesehen, da gab es mehr Kandidaten als tatsächlich Plätze für den Kammervorstand. Da waren, ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Hamm auch so ist. Wir sind eine sehr aktive Kammer mit sehr vielen aktiven Kolleginnen und Kollegen, die da auch Interesse dran haben. Ich finde es auch wirklich sehr schön, wenn immer mehr jüngere Kolleginnen und Kollegen dazukommen, und hoffe sehr, dass man die auch für die Kammerarbeit dann begeistern kann, in welchem Gremium auch immer. Das hatten wir auch drüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass da auch ein Impuls mal kommt. Könnte ich mir schon vorstellen, und das durchaus einfach mal reinschauen, wenn die Wahlbenachrichtigungen draußen sind, sind sie jetzt noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, wie das aussieht. Ist auch letztlich für mich irrelevant, weil einfach ich da meine Position deutlich mache, und das wissen auch sehr viele. Und jeder hat da so seine Ziele, die er da verfolgt. Das kann man übrigens auch auf der Kammerseite einsehen.
Oh, das verlinke ich mal, gleich mal eine Notiz.
Das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde. Man kann sich auf der Kammerversammlung auch informieren übrigens. Zumindest bei uns ist es so, dass sich sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen dürfen auf der nächsten Kammerversammlung. Die findet im April statt. sowieso immer, immer empfehlenswert, da mal hinzugehen und aus der Kammerarbeit was zu hören, den Bericht des Schatzmeisters zu hören. Was passiert denn eigentlich mit dem Kammervermögen? Wie kommt das zu Mitgliedsbeiträgen, der Höhe und so weiter?
Und um also, alten Leute kennenzulernen, die wir jetzt in dieser, allein in dieser Episode gegrüßt haben, die sind ja dann alle da.
Die sind alle da und die freuen sich auch alle mit Sicherheit. Und das ist wirklich so. Man trifft sich persönlich mal wieder, kommt wieder ins Gespräch, in Kontakt. Also absolute Empfehlung. Und es gibt immer einen tollen Vortrag in Hamm und auch eine sehr nette Verköstigung hinterher. Also kein Grund, nicht hinzugehen.
Ja, ich würde ja. Aber ich bin ja leider kein Kammermitglied. Wobei ich war einmal war ich ja schon bei einer Veranstaltung von euch zu Gast.
Ja.
Habe ich mich sehr gefreut. Muss schon sagen, es ist tolle Menschen bei euch im Vorstand. Uli, Brack-Präsident, ja, steht auch wieder zur Wahl.
Der steht auch zur Wahl, auf jeden Fall.
Und das wäre mir noch ganz wichtig, weil ich sehe immer die Wahlbeteiligung. Ja, weil du kannst elektronisch wählen. Wie einfach kannst du es machen?
Genau.
Also ich hab auch schon, das ist so einfach, das ist so bequem. Du musst dafür, ich sag's mal so deutlich, wie es ist, Viola, du musst dafür weder aufstehen noch dir eine Hose anziehen.
Genau so ist es.
Also mal gesetzt im Fall, du bist, genau. Du kannst ja auch von zu Hause aus. So. Also von daher, macht das doch mal, Leute. Guckt euch die Kandidaten alle an, bildet euch eine Meinung, schaut, wofür die jeweils stehen. Genau. Idealerweise geht in die Kammerversammlung. Hört euch an, was die Kandidaten und Kandidatinnen zu sagen haben, weil ihr entscheidet dann mit, wer so ein bisschen die Weichen stellt von eurer Kammer auch bis in die Brack rein und für die Anliegen eben vor Ort. Ich finde es schon ganz wichtig.
Ja, und wir sind auch wirklich alle ansprechbar, ne? Also wie gesagt, wenn jetzt Kandidatinnen oder Kandidaten aufgestellt sind, die ich jetzt noch nicht kenne, für die kann ich natürlich nicht sprechen. Für diejenigen, die im Moment im Kammervorstand sind, kann ich ganz klar sagen, da ist hier auch jede und jeder von ansprechbar, ne? Also wenn einer mal Fragen hat über das hinaus, was vielleicht auf der Kammerversammlung irgendwie da vorgestellt wird, was auf der Homepage steht, einfach keine Scheu, anrufen. Ja, jeder von uns, jeder beantwortet mit Sicherheit da die Fragen, wofür wir stehen, was wir machen. Und da kann ich nur zu ermutigen, ja, das mal auch zu nutzen, die Chance. Denn jeder, wie gesagt, jeder kann mitmachen und auf so einfache Art und Weise, du sagst es ja, einfacher geht's gar nicht. Wie viel braucht man dafür? Eine Minute, zwei Minuten, ich weiß es gar nicht. Aber das ist
super mega schnell. Das war ganz einfach. Also nichts hochkompliziert, also so zapp, zapp, war es erledigt. Ich habe natürlich, weil ich mit dem Kammerwesen eng verbandelt bin, ich kenne die Kandidaten. Also ich wusste natürlich auch, wer da zur Wahl steht und hast da auch schnell gewählt. Wenn jetzt neue dazukommen, nehme ich mir auch die Zeit und gucke mir das ganz genau an. Und ehrlicherweise, ich gucke da nicht nur das, was die Texte sind, die man da eingereicht hat. Ich gucke da auch auf LinkedIn und so.
Ja, genau. Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, ne? Einfach sich darüber informieren. Bei mir ist es jetzt relativ einfach. Ich bin auf LinkedIn mit einem Berufsprofil, sag ich jetzt mal so, und da kann man dann sicherlich auch mal nochmal einen Eindruck bekommen, was hat denn jemand über einen längeren Zeitraum gemacht, ne? Also so eine Vorstellung ist ja vielleicht auch immer mal eine Momentaufnahme, aber da kann ich auch zu raten, ne? Sich die Homepages der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten mal anzugucken, was macht denn jetzt jemand so im beruflichen Leben, macht der was ich vielleicht auch mache oder macht der ganz was anderes, was auch interessant ist. Hat er sich irgendwo mal positioniert, schon berufspolitisch oder so? Wir haben ja durch technische Möglichkeiten eine unendliche Vielfalt an Informationen zur Verfügung. Ne, wir ja auch. Ne? Also ich bin ja genauso wahlberechtigt. Ich werde ja auch meine Wahlentscheidung treffen. Auch es ist ja nicht nur der Kammerbezirk Münster, der dort gewählt wird, sondern es sind ja auch noch andere Kammerbezirke. Da werde ich durchaus gucken, sollten da mehr Kandidaten zur Verfügung stehen als Plätze
mal
sind.
Mal gucken, ne, was so in der Auflagenlicht.
Ja, einfach ja interessant ist, ne, was so jeder gerne da beisteuern möchte.
Ja, finde ich wichtig und ich finde, das ist eine vertane Chance, da nicht mitzuwählen, weil man so eben ja selber mitbestimmt, wer dann mitbestimmt.
Ja,
finde ich schon ganz wichtig. So, dann wünsche ich dir natürlich super viel Erfolg.
Vielen Dank.
Liebe Grüße an Uli natürlich an der Stelle auch. Dem wünsche ich auch viel Erfolg. Und ja, bin gespannt. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wann das genau ist, aber du wirst mir berichten, nehme ich an. Und
auf jeden Fall. Und
aus höre ich wahrscheinlich eh, wie die Wahlbeteiligung war. Leute, enttäuscht mich nicht. Es ist schnell gemacht. Bitte online mit abstimmen. Das gilt eben übrigens natürlich nicht nur für die Kammer Hamm, sondern für alle Kammerbezirke, in denen jetzt demnächst Wahlen anstehen. Und dann schauen wir, ich weiß, wir machen sowieso irgendwann wieder Nachklapp, Viola. Und mal schauen, was wir uns dann für ein Thema raussuchen. Wer weiß, vielleicht gibt's auch neue Updates im Sozialrecht. Da passiert politisch ja auch alles Mögliche.
Da passiert sehr viel, ja, unbedingt. Da haben wir ganz, ganz viel vor der Haustür, was kommt. Ja.
So ist es. Viola, ich danke dir sehr. Dann bis zum nächsten Mal.
Ich habe dir zu danken, liebe Steffi, für die Gastfreundschaft. Mach's gut, ne? Bis dann. Tschüss.
Ciao.